Ja, ich freue mich wirklich auch hier zu sein. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe die letzten Wochen ganz viele Dinge gemacht und gehabt, sodass ich mich nicht voll konzentrieren konnte. Ich wusste so das Thema, um was geht's. Ich wusste, ihr seid Mitarbeiter. Übrigens, ihr seid, das sage ich jetzt wirklich, also nicht einfach so, sondern ihr seid Helden. Ihr seid für diese Welt die wichtigsten Leute, die es überhaupt gibt. Davon bin ich total überzeugt. Ihr könntet mitarbeiten in der größten Firma dieser Welt und viel Geld verdienen und vielleicht auch tolle Sachen machen. Ihr wärt nicht so wichtig wie ihr, die ihr hier sitzt. Ihr macht eine Arbeit, ihr gebt weiter, was Ewigkeitsbedeutung hat. Und nicht nur einfach nur so für ein paar Jahre oder so. Und deswegen, hey, es ist für mich eine Ehre, dass ich euch ein bisschen was von dem sagen kann, was Gott in mein Herz gelegt hat. Und so sehe ich das wirklich. Und wirklich super. Also sehr, sehr genial, dass es euch gibt und dass ihr hier seid und dass ihr mitarbeitet. Bei all dem, was es immer wieder gibt, da werden wir in diesen Tagen noch einiges dazu hören. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich weiß, dass es meistens so ist, und das hatte ich vorhin beim Gespräch auch schon mitbekommen, dass so 3 Tage rumgehen und spätestens nach 2 Tagen ist alles weg. Also man erinnert sich gar nicht mehr so richtig dran, was war es denn eigentlich? Wenn wir an der ITA mit den Studenten zusammen sind und unseren Unterricht machen, dann sage ich immer, ihr müsst 2 Dinge machen. Also die müssen dann immer alles mitschreiben, so was man im Unterricht hat, aber sie haben nebenher noch ein kleines Buch, wo sie dann das aufschreiben soll, was Gott ihnen ganz besonders klar gemacht hat. Und ich möchte euch herausfordern, das an diesem Wochenende zu tun. Dass ihr darauf hinhört, was ist das, was Gott für euch ganz besonders hat. Und ich möchte euch auch herausfordern, dass ihr, bevor ihr über irgendwas anderes redet, auch nachher, heute vielleicht im Nachtcafé, weiß nicht mal, was es ist, aber wenn es dann so ist, dass ihr dann aufeinander zugeht und mal dem anderen doch mal sagt, das wurde mir heute klar. Dass wir uns mal austauschen und dass ihr das festmacht, damit ihr auch wirklich mitnehmt. Und ich merke schon, auch ganz normal heute, man hat meistens nichts unbedingt zum Mitschreiben da, aber man kann es ja vielleicht ins Handy tippen, vielleicht bringt ihr auch morgen was mit, keine Ahnung. Mir geht es gar nicht darum, dass ihr alles, was ich sage, aufschreibt. Das vergesst ihr sowieso und es liegt dann irgendwo und dann ist es sogar gemein mir gegenüber, wenn es dann irgendwo vielleicht noch unterm Schrank landet oder so. Aber der eine Satz, der eine Gedanke, die eine Sache, die Gott euch klar macht, die müsst mitnehmen und ihr müsst sie festmachen in eurem Herzen, indem ihr es irgendjemand weitergebt. Das heißt, wenn es sein muss, wenn ihr es gar nicht aushaltet, und das wäre ja so cool, wenn ihr es nicht aushaltet, müsst ihr heute Abend noch irgendjemand anrufen, der nicht hier ist und sagen, das ist mir heute klar geworden. Und es wird nämlich eins passieren, das passiert bei unseren Studenten immer, die gehen in ihre WGs, erzählen, was sie gelernt haben, eine Sache, und dann warten die in den WGs sehr oft schon, bis die am nächsten Tag wiederkommen, weil sie haben was dann auch wichtig wird für sie. Und das möchte ich von euch so herausfordern einfach. Damit das nicht passiert, dass ihr, ja vielleicht nicht nach 2 Tagen, aber nach 2, 3 Wochen und euch jemand fragt, na wie war es beim Pluspunkt-Festival? Ihr sagt, ja, war ganz cool, da war so ein kleiner Redner, ein toller Musiker und der Jonas hat es auch ganz gut gemacht. Ja, um was ging's? Ja, war gut, war fromm und so und Bibel und so. Ja, das ist zu wenig, dann macht das alles keinen Sinn. Nehmt eine Sache mit. Ja, vielleicht waren es auch 2, 3. Aber nehmt doch was mit und gebt es weiter und teilt es aus. Und ihr werdet auch merken, das ist das, was wir heute brauchen, auch in unseren Gemeinden, in unseren Jugendarbeiten. Wir müssen über unseren Glauben reden. Es muss wieder was sein, was uns so erfüllt, dass wir es gerne weitergeben und dass, wenn es dann andere hören, es sie auch erfüllt. Und davon bin ich total überzeugt, dass das passieren kann. Ich sehe jetzt eure Gesichter und denke, nö. Ja oder nein? Versuchen wir das. Könnte euch passieren, dass ich an diesen Tagen zu euch hingehe und euch frage, na, was war's? Und dann bin ich gespannt, was kommt. Und dann kommt mir bitte nicht von irgendwas von letzten Jahr. Weil den kenne ich zwar, den mag ich einigermaßen, aber ich weiß, was er so redet. Sondern was ist es, was Gott für dich heute hat? Vielleicht ist es sogar was, und das passiert manchmal, was ich gar nicht sage. Aber was Gott dir durch das, was ich sage, klar macht. Ist euch das schon mal so gegangen? Mir geht's so. Manchmal frage ich und dann kommt jemand und sagt, ja, in deiner Predigt hast du das und das gesagt. Und dann sage ich, nee, so habe ich nicht gesagt. Und dann wird mir klar, Moment, habe ich nicht gesagt, aber er hat es gesagt. Und dann musst du das festhalten, als wäre es ein Schatz, den du jetzt überall mitnimmst. Weil sonst ist es weg. Und wenn es weg ist, dann wächst du nicht. Und wenn es weg ist, dann fehlt dir das, was du zum Weitersagen hast. Wenn es weg ist, hast du nichts zum Weitergeben. Ich bitte Gott ständig darum, dass er mir das eine sagt, was ich brauche, um anderen damit ein Segen zu werden. Und deswegen, lasst euch da herausfordern, in diesen 3 Tagen genau das zu machen. Und vielleicht ist es sogar so, dass es nicht von mir kommt, sondern dass dann plötzlich, wenn ihr anfangt, darüber zu reden, vom anderen etwas kommt, was ihr mitnehmt. Auch das ist okay. Muss nicht alles von mir kommen. Aber ihr sollt was mitnehmen. Und an sich sollte man Jonas abfragen, am Sonntag, wenn die rausgehen, bevor sie rausgehen, müssen sie was sagen, sonst kommen sie nicht raus. Oder nie wieder rein, mir egal, wie es machen willst. Aber auf jeden Fall, egal was, das, was hängen bleibt, ihr mitnehmt und dann andere damit begeistert, geht in eure Gemeinden. Und vielleicht sagt ihr, meine Gemeinde ist aber so langweilig und so. Geht nach vorne und sagt, ich habe was kapiert am Wochenende. Und gebt es weiter. Und ich glaube, das wird eine Bewegung werden. Da wird eine Dynamik hineinkommen in euer Leben und in das Leben derer, die um euch herum sind. Ich habe nur 35 Minuten, deswegen muss ich jetzt ganz schnell reden. Und ihr müsst ganz schnell hören. Je schneller ihr hört, desto mehr kann ich sagen. Okay? Alles klar? Sehr gut. Gegen dich habe ich vorhin gewonnen, gell? Super cool. Ja, das merke ich mir. Sehr gut. Also, prickelnd heißt das Thema heute Abend, prickelnd. Und das mit dem Prickeln, da habe ich mir überlegt, was haben die sich eigentlich gedacht bei der ganzen Sache? Prickelnd. Was ist prickeln? Was ist prickeln für euch? Für die einen ist es vielleicht so ein Sektglas, für die anderen ist es irgendwas, wo so ein bisschen Adrenalin hochschießen lässt. Ein schnelles Auto zum Beispiel. Gestern hat mir einer erzählt, dass er jetzt mit 260 auf der Autobahn gefahren ist. Hat er ganz cool gefunden. Heute im Deutschlandfunk habe ich gehört, dass man das abschaffen will. Katastrophe. Also, was ist prickelnd und was ist prickeln in Bezug auf Glauben? Da gibt es doch eine Stelle, also prickeln. Prickeln fand ich, na gut, erstmal nicht. Als ich meine Frau gefragt habe, wir waren in Spanien, Teenager-Freizeit, und ich habe sie gesehen, sie hat gekocht, und ihr Herz war für Jesus da, und ich habe gesagt, die brauche ich, die Frau. Und dann habe ich sie mittags angesprochen und gesagt, lass uns mal kurz hier rausgehen, ich muss dich was fragen. Und dann sind wir da rausgegangen, habe ich zu ihr gesagt, weißt du, also für mich war es super prickelnd in dem Moment. Und ich bin auch super romantisch. Und dann stand ich da vor ihr und hab zu ihr gesagt, du, ich empfinde was für dich. Empfindest du auch was für mich? Super romantisch, ihr merkt schon. Sie guckt mich an und sagt, nein. Ich drehe mich um, gehe zurück ins Zimmer, Freizeit. Ich war der Freizeitleiter, mein bester Freund sitzt im Zimmer, wartet auf mich. Ich komme da rein, sehr traurig natürlich. Er guckt mich und sagt, was ist mit dir passiert? Dann erzähle ich ihm das, sagt er zu mir, ich habe sie heute auch gefragt und sie hat ja auch Nein gesagt. Kein Witz, aber prickelnde Momente, prickelnd. Prickelnd, wenn man sich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man sich wirklich frisch verliebt hat, das ist schon was, das ist prickelnd, oder? Wow, und da bin ich schon wieder bei der Bibel, gefällt mir, finde ich ganz gut. Da heißt es doch in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 4, ich habe aber gegen dich, dass du diese erste prickelnde Liebe verlässt. Kennt ihr das? Und das war das Erste, das mir kam, als ich das Thema gelesen habe, prickeln. Da habe ich gedacht, das ist es doch eigentlich. Nur habe ich ein Problem. Ich habe das immer falsch verstanden und habe das oft auch falsch gepredigt. Und wenn ich so die Leute frage, was ist diese erste Liebe, dann wird mir immer erzählt, diese erste Liebe ist dieser Moment, wo du Jesus kennenlernst und so richtig voll bist von dem, dass er dich errettet hat, erlöst hat und vom Kreuz und von diesen ganzen Dingen. Und dann bist du so voll, das ist die erste Liebe, bist du voll leidenschaftlich und voll Power und dann gehst du zum Nachbar und zu jedem, der es hören oder nicht hören will. Du bist einfach prickelnd erfüllt von der Liebe. Aber das ist eigentlich falsch. Denn das ist nicht die erste Liebe. Wenn das die erste Liebe wäre, ich glaube, die meisten von uns hier müssen sagen, da komme ich auch nicht mehr zurück irgendwie. Ich habe kapiert, das ist es doch gar nicht. Die erste Liebe, die prickelndste Liebe in deinem Leben ist die Liebe Jesus für dich. Es ist umgekehrt. Es ist niemals meine Liebe, die erste Liebe. Und wenn ich die erste Liebe verlasse, wie das steht in der Offenbarung, dann heißt es nicht, dass ich eben nicht mehr ganz so leidenschaftlich bin oder dass ich nicht mehr so ganz prickelnd verliebt bin, sondern heißt es, dass ich weggelaufen bin von dem, der mich unendlich liebt und prickelnd liebt, jeden Tag. Denn Jesus liebt dich und mich heute genauso stark, als er damals als wie damals, als er für dich ans Kreuz ging. Kein bisschen weniger. Du magst Jesus ein bisschen weniger lieben als damals bei deiner Bekehrung. Aber er liebt dich kein bisschen weniger. Kannst du es vorstellen? Kein bisschen weniger als damals, als er ans Kreuz genagelt wurde und nicht die Nägel ihn da gehalten haben, sondern seine Liebe für dich. Das ist die erste Liebe. Und prickelnde Liebe im Glaubensleben heißt, zurück zum Kreuz zu laufen. Zurück dorthin, wo dieser hängt, der alles für mich gibt. Ich bin immer mehr ein Mensch des Kreuzes. Dorthin zu gehen. Ich war bei einer Jugendveranstaltung, große Sporthalle, es war alles voll und die haben gesagt, ich soll am Schluss nochmal die Predigt halten, dann wollten wir nochmal Abendmahl feiern. Die haben ein großes Kreuz in die Mitte dieser Turnhalle gestellt, war echt toll gemacht, schön alles gemacht und dann kam die Predigt und dann habe ich vom Kreuz gesprochen. Während ich da rede vom Kreuz, von dieser ersten Liebe in deinem Leben, in eurem Leben, in meinem Leben, während ich davon rede, sehe ich, wie ein junger Mann, er kriecht, er krabbelt förmlich zum Kreuz hin, in die Mitte dieses Raumes. Und ich schaue das und denke, was ist da eigentlich los? Und während ich rede, immer näher zum Kreuz hin. Und irgendwann mal erreicht er das Kreuz, ich rede weiter, und umarmt das Kreuz. 400-500 Leute in dieser Halle. Und in der Mitte dieses Kreuz und dieser junge Mann, er klammert sich am Kreuz. Und als dann alles vorbei war, merke ich, er klammert sich immer noch ans Kreuz. Und dann laufe ich dorthin zu diesem Kreuz und dann sehe ich einen schwer behinderter junger Mann. Klammert sich an dieses Kreuz. Und dann sage ich zu ihm, was machst du da? Und dann sagt er zu mir, hier möchte ich nie wieder weg. Hier möchte ich nie wieder weg. Versteht ihr? Prickelnd heißt, zurück dorthin zu gehen, wo wir merken, wo wir sehen, wo wir erleben, dass sich ein Gott für uns zu Tode liebt. Das ist prickelnd. Und dann geht es mir plötzlich kalte Buckel runter. Sagt man das hier auch so? Ich hoffe, ihr versteht meine Sprache. Ich streng mich auch wirklich an. Aber da geht es mir kalte Buckel runter, weil ich merke, das ist es eigentlich, was ich brauche. Und das brauche ich wieder. Und vielleicht sagt ihr euch, was erzählst du uns? Wir sind noch Mitarbeiter, wir sind schon lange dabei. Ich war bei einer Skifreizeit vor vielen Jahren. Ich fahre keinen Ski. Ich finde, Ski ist nicht Gott gewollt, Skifahren. Ich habe es nur gemacht, weil ein Freund mich mitgenommen hat und gesagt, du musst Bibelarbeiten halten. Das war so einer, der konnte sehr, sehr gut Skifahren. Katastrophe. Aber okay, ich war dort. Und es waren lauter Mitarbeiter, so wie hier. Und dann war der erste Abend, ich habe die Bibelarbeit gemacht und hey, das war so, als wäre gar nichts passiert. Die blieben alle ruhig, da kam keiner und hat gefragt, oder nichts zu machen. Zweiter Abend, genau das gleiche, dritter Abend. Ich habe dann gesagt, okay, Skifahren, da wird man müde und auch müde für Gott und deswegen, ne? Vierter Abend und an den Abenden, da war nichts. Und dann weiß ich noch, vor dem letzten Abend bin ich in mein Zimmer und habe nochmal zu Gott gesagt, Herr, gib mir doch irgendwas für diese Leute. Das kann doch nicht sein. Und ich habe dann so alles weggeschoben und habe dann nur vom Kreuz gepredigt an diesem Abend. Und als ich fertig war an diesem Abend, habe ich zu diesen Mitarbeitern gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich das Thema heute ausgesucht habe, aber hey, wenn du merkst, dass du nicht wirklich von Herzen sagen kannst, dass du zu diesem Kreuz gehörst, dann lass es mich doch heute Abend wissen. Und 20 von diesen 30 Mitarbeitern, die auf dieser Freizeit waren, kamen, die sind Schlange gestanden, um zu sagen, ich habe nicht wirklich gewusst, ob ich dazugehöre, aber ich will es wissen. Ich will mein Leben am Kreuz festmachen. Hey, und lass das doch unser Startpunkt heute Abend sein. Die prickelnde Liebe Gottes für dich, dass die dich neu in Beschlag nimmt, dein Herz erfüllt, dich unruhig macht. Das ist die beste Grundlage für all das, was ich an diesen drei Tagen euch sagen möchte. Wirklich die beste Grundlage. Und wenn das dich wieder bewegt und du nicht sagst, oh, schon wieder das Gleiche. Und wenn es wirklich dich bewegt, wenn es dich packt und diese prickelnde Liebe plötzlich dein Herz voll macht, weil so heißt es in der Bibel, Gott tut durch seinen Heiligen Geist seine Liebe in unser Herz ausschütten. Kennt ihr das? Und das ist die Liebe, die er am Kreuz bewiesen hat, die tut er in unser Herz reingeben und plötzlich merke ich, wow, ich gehöre dazu. Wisst ihr, dann passiert das, was... Ach, Bibel. Kennt ihr Bibel? Soll ganz gut sein, habe ich gehört. Mal gucken, ob ich die Römer finde. Wer eine Bibel zufällig dabei hat, der kann ja mal Römerbrief auf. Römer erinnert mich immer so ein bisschen an Asterix und Obelix. Römer 12, ganz bekannte Verse. Könnt ihr noch? Habe ich noch Zeit? Ich weiß gar nicht, wann. Die Musiker haben auch gnadenlos überzogen. Okay. Römer 12, ihr kennt die Verse. Römer 12, 1 und 2. Kann jemand von euch Spanisch? Ja? ¿Hablas español? ¿De dónde soy? De Paraguay, qué pena. Soy argentino. Bueno, después hablamos. Ya, gracias. ¿Has traído un mate? No. Ah, qué pena. Also, sorry, mach mit euch weiter. Entschuldigung. Also, finde die nett, doch. Römer 12, da steht Verse 1 und 2. Ich lese jetzt mal neue Genfer Übersetzung, ein bisschen andere Worte, wie man so kennt. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ich habe es gerade ganz, ganz, ganz schnell auch probiert. Habt ihr das gemerkt? Nur ganz, ganz schnell. Also ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dann heißt es hier, ich finde diese Übersetzung echt cool, heißt es nämlich, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Cool, oder? Aber dann geht's weiter. Und ich will gar nicht da drauf, da könnte ich jetzt auch noch eine Stunde drüber reden, aber was jetzt kommt, ist sehr, sehr cool. Da heißt es nämlich, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Vers 2. Und richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. So. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Vor ein paar Jahrzehnten war das so, das hatte dann mit Frisur, Musik und sonstigen Dingen zu tun und Kleidung zu tun. Eben nicht so auszusehen wie die da draußen. Na, das war so. Nicht die gleiche Musik, Rockmusik. Ich wäre vor ein paar Jahrzehnten wäre ich total unten durch gewesen. Ne? Gar keine Chance mehr. So. Und ich habe das auch immer so gedacht. Aber dann habe ich eine spanische Bibelübersetzung gelesen. Und die fand ich sehr, sehr cool, weil die war James Bond-mäßig. Die war wirklich James Bond-mäßig. An dieser Stelle in Vers 2 wird dort übersetzt, und das ist vom Griechischen übrigens, ich habe nachgeguckt, gar nicht mal so falsch. Nämlich da steht, diese Welt ist nicht genug für euch. Merkt ihr einen Unterschied? Wir denken nämlich immer, wenn wir diese Bibelstelle lesen, wir sind dann weniger wie diese Welt. Also die dürfen ganz viel, wir dürfen ganz wenig. Die feiern ganz viel, wir feiern ganz wenig. Aber das steht hier gar nicht drauf. Sich nicht dieser Welt gleichstellen, heißt nicht so wenig zu wollen wie diese Welt, sondern mehr. Merkt ihr den Unterschied? Das dreht es doch komplett um, oder? Ich will nicht weniger. Ich will mehr. Ich will in meinem Leben etwas erleben, was diese Welt mir nicht geben kann, weil diese Welt ist nicht genug. Diese Welt ist nicht genug. Ich probiere das immer wieder. Ich bin manchmal in Schulen. Ich darf in Schulen ein bisschen Rallye machen und manchmal auch ein bisschen Erdkunde. Erdkunde, weil ich im Regenwald war. Das kommt immer gut an bei Lehrern. Gell? Ich war im Dschungel und so. Und dann sage ich immer wieder ein bisschen auch was von Gott. Logischerweise kein Problem. Darf ich dann auch beim Rallye-Unterricht nicht mehr so arg wie beim Erdkunde-Unterricht. Aber okay, so ist das Leben. Nehmen wir halt Erdkunde. Kein Problem. Und wenn ich da so unterwegs bin, dann kommen so manchmal die Schüler danach auf mich zu und sagen, ja, aber ihr Christen, ist ja langweilig und bei euch. Dann sage ich immer eine Sache, wir machen eine Wette. Wir vergleichen unser Leben. Wenn dein Leben spannender ist wie meins, glaube ich, was du glaubst. Wenn mein Leben spannender ist wie deins, musst du glauben, was ich glaube. Bis heute hat noch keiner diese Wette mitgemacht. Die ziehen dann sofort die Hand wieder zurück. Die grüßen mich nicht mal, weil sie Angst haben, das gilt dann als Wette. Ich glaube, dass ein Leben mit Gott mehr zu bieten hat. Wirklich mehr zu bieten hat. Und die Frage an diesem Abend mag vielleicht folgende sein. Vielleicht ist die Frage an diesem Abend für dich, was gibt's da mehr für mich? Vielleicht ist es das Gebet heute Abend für dir, Gott, was hast du mehr für mich? Ich will nicht unter Durchschnitt sein und auch nicht Durchschnitt. Ich will mehr von dir. Ich will, dass mein Leben eine Tiefe bekommt, eine Weite bekommt, die weitaus mehr ist als das, was mir diese Welt geben kann. Und ich glaube, das ist möglich. Ich werde an diesen 3 Tagen euch ein bisschen was von mir auch immer wieder mal erzählen, woraus kommt, wie das aussehen kann. Und das ist nur eine Möglichkeit, denn Gott ist weitaus mehr und hat ganz für jeden seinen Plan und seine Möglichkeiten. Aber das ist doch die Frage, dass ich mir sage, diese Welt ist nicht genug. Also, Herr, was hast du denn für mich? Wie kannst du, vielleicht eine andere Frage. Darf ich noch eine Frage? Ich stelle viele Fragen immer. Einmal, ihr müsst ja, wie heißt das, reflektieren. Obwohl, wir sind bei B, gell? Wir springen jetzt zu L, Jonas sitzt auf dem Boden, kriegt nichts mit. Wir reflektieren mal so ein bisschen, ne? Das kann auch eine Frage sein, nämlich die Frage, was vom Glauben her lässt mein Herz wieder prickelnd sein, prickelnd lieben? Gibt es das überhaupt bei dir noch? Oder ist es immer so Last und Unlust, die Sache Glauben? Natürlich nicht, wenn man es weitergibt. Gell? Im Jugendkreis muss man ja so tun, als wäre alles super. Aber ist es wirklich so? Bewegt dein Glaube dich noch? Prickelt's da? Sprudelt's da? Oder ist es abgestanden? Und ich weiß nicht, wer von euch ein Bier trinkt ab und zu. Macht ihr das? Darf man das bei euch? Darf man. Keine Sekte also. Okay. Also, gell? Habt ihr schon mal ein abgestandenes Bier getrunken? Herrlich, oder? Wunderbar, oder? Katastrophe. Aber wisst ihr, vor kurzem war ich bei so einem Männertreffen, war sehr cool, Backhaus, da hat man dann tolle Sachen gemacht, Pizzas und Kruscht und Zeug, war sehr gut. Und dann hat der eine die Andacht so einen kurzen Impuls gehalten, der hat ein abgestandenes Bier dabei und dann hat er rumgerührt und dann wurde es ein bisschen besser, aber nur ganz kurz und dann war es noch schlechter wie vorher. Und dann hat er also alles probiert, war nichts zu machen. Und plötzlich, keiner wusste warum, plötzlich sagt er, aber es gibt doch eine Lösung und hat was gemacht. Und plötzlich hat das Ding wieder gesprudelt und geschäumt und gemacht. Das gleiche Glas, die gleiche Sache. Nein, keine Magie, war nichts Okkultes. Da gehen ja manchmal dann auch die Alarmanlagen bei uns, ne, los. Nein, keine Angst. Er hat eins gemacht, ohne dass es jemand gesehen hat, eine kleine Sprudel, so Tablette reingeschmissen. Ja, ja. Und dann hat er nämlich gesagt, kann es sein, dass dein Herz etwas braucht, damit es wieder sprudelt und zum Leben kommt? Cool, oder? Wisst ihr, weil das können wir nicht selber machen. Du kannst dein Herz nicht so bearbeiten, dass es wieder sprudelt und dass es wieder gut wird. Da kannst du dich anstrengen, dir vornehmen, im Januar, was du willst. Läuft nicht, geht nicht. Ganz schnell ist es nachher noch schlechter wie jetzt. Ein bisschen rumrühren bringt nichts. Aber du kannst zu diesem Herrn geben, der etwas hineingeben kann in dein Leben, wieder neu entfachen kann in deinem Leben, dass es wieder sprudelt und prickelnd ist. Glaubst du das? Darf ich euch noch eine Geschichte aus der Bibel vorlesen? Einverstanden? Okay. Wie lange habe ich jetzt gemacht? Jetzt mal ganz ehrlich. Weil die Katastrophe. Aber ich habe vorhin gar nicht geguckt. Ganz egal. Und nachher wird gebrudelt, den laden wir nicht mehr ein. Du machst zu lang. Ich kenne meine Pappenheimer. 10, 15 Minuten gehen noch. Geht noch? Ihr müsst aber schnell hören, weil ich habe viel mehr. Wo habe ich meine Bibel gelassen? Hier. Also, diese Welt ist nicht genug. Römer 12, Vers 2, oder? So, jetzt nehme ich mal, was nehmen wir denn? Nehmen wir Johannes. Johannes ist ganz gut, oder? Wie findet ihr Johannes? Johannes ist cool. Also, Johannes, eine alte Geschichte kennt ihr sehr gut. Die wird meistens bei der Evangelisation, wenn die Nichtglaubenden kommen, gepredigt. Ich nehme sie mal für uns. Einverstanden? Johannes 4. Tolle, coole Geschichte. Übrigens, ich glaube, das ist in den Evangelien so meine Lieblingsgeschichte. Ich lese die Evangelien, alle 4 Evangelien, einmal im Jahr am Stück durch. Würde ich euch empfehlen. Ihr sagt ja immer, ihr seid Jesus-Nachfolger, oder? Also wenn ihr die Evangelien nicht mindestens einmal im Jahr durchlest, seid ihr keine Jesus-Nachfolger. Ja, woher wisst ihr, wie man Jesus nachfolgt, wenn ihr da nicht lest? Irgendwo vom Himmel runter gelesen oder was? Sorry, ist ein bisschen gemein, oder? Ist gemein, oder? Aber ich will ein bisschen gemeinsam, weil sonst wacht ihr nicht auf hier. Okay? Also, Johannes 4. Johannes 4. Sein Weg führte ihn durch Vers 5 übrigens. Ich fange ein bisschen später an, weil sonst wird es noch länger. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Nummer eins, was gibt dir Jesus? Jesus gibt hier schon mal was, was unser Herz ganz arg erfüllen kann. Mein Herz erfüllt's. Nämlich Jesus gibt mir in seiner Person jemand, der mir ganz, ganz arg ähnlich ist. Weil ich kenne Müdigkeit auch. Kennt ihr Müdigkeit? Kennt ihr Müdigkeit, wenn es darum geht, Jungschau zu machen? Kennt ihr das? Jeden Mittwochmittag kommt die Räuberbande und keiner hilft. Ich bin allein. Ich habe keine Ideen mehr. Und ich habe auch keinen Bock mehr. Kennt ihr das? Ich bin einfach müde. Weißt du, dass dieser Jesus, an den du glaubst, er kennt deine Müdigkeit. Meine kannte er. Denn als ich 17 Jahre alt war und ich habe Jungschau gemacht, bin ich damals von unserem Gemeinschaftshaus rausgelaufen und habe zu Gott gesagt. Ich habe zu Gott geklagt und habe zu ihm gesagt, heute war das letzte Mal Jungschau für mich. Ich bin müde, ich habe keine Lust mehr, keiner hilft mir und keiner bedankt sich. Kennt ihr das? Nö, oder? Hey, ja, ist ja super, alles gut hier. Die strahlen vor Freude hier. Ich bin da rausgelaufen und habe das Gott wirklich so gesagt. Kennt ihr die leisen Schreie? Ich habe nicht wirklich geschrien laut, aber ich habe ganz, meine Seele hat geschrien vor Gott und hat gesagt, ich habe fertig. Und dann das werde ich nie vergessen. Weil mein Herr kennt meine Müdigkeit. Und dann geht dieses große Tor auf und unser Gemeinschaftsleiter, so ein Landwirt, morgen erzähle ich von einem anderen Landwirt, ganz cool, wenn ich es nicht vergesse. Großer Landwirt kommt rein, unser Gemeinschaftsleiter läuft so auf mich zu, ohne was zu sagen, umarmte mich und sagt, danke, dass du das machst für uns. Wisst ihr, warum das passiert ist? Es war kein Zufall. Zufall kann nur sagen, wer den Gott, den ich kenne, nicht kennt. Ich bin danach auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, du bist größer wie meine Müdigkeit. Gott, du bist größer wie mein Seelenschrei. Gott, du bist größer wie ich. Und dieser Moment war der Moment, wo ich neu gesagt habe zu Gott, und wenn ich ganz alleine Jungschau machen muss für die ganze Welt, ich will es für dich tun. Versteht ihr, er kennt meine Müdigkeit. Und deswegen, also er war müde, ja, Jesus kennt Müdigkeit. Und dann sagt er auch nur, hey, kommt her zu mir, alle, die ihr müde seid, die ihr nicht mehr könnt. Hey, wenn du nicht mehr kannst, dann denk nicht an Flucht, sondern dann geh nach Hause zu deinem Herrn. Geh zu Jesus und sag's ihm. Lass den Seelenschrei los, denn er hört diese Seelenschrei. Ich habe das damals gebraucht. Ich bin trotzdem auch dankbar für den Mann, der da hineinkam. Gell? Es könnte ja auch sein, dass du der bist, der für den anderen die Antwort Gottes ist. Glaubst du das? Coole Geschichte, oder? Aber ich muss weiterlesen. Zeit ist rum. Wo sind wir? Vers? Seid ihr überhaupt dabei? Wenn keiner weiß, welcher Vers wir sind. Ah, danke. Okay. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, warum überrascht, ihr wisst, oder? Welche zwei Gründe haben sie so überrascht sein lassen, dass er sie fragt? Genau, es war ja nur eine Frau. Das war jetzt auch ein bisschen diskriminierend gesagt, aber sorry, ihr lieben Frauen, ich mag euch. Kein Problem, aber es war halt nur eine Frau. Und dann kam noch mal eins drauf. Es war nicht nur eine Frau, es war dann eine Frau, und die kam vom falschen Ort. Und wisst ihr, was Jesus hier macht? Also das Erste ist, dass er dir sagt, du, ich kenne deine Müdigkeit. Und das Zweite, was er zu dir sagt, ist, ich kenne deine Identität, ich kenne dich und ich will mit dir zu tun haben. Cool, oder? Wisst ihr, ich bin eigentlich viel zu klein. Ich habe rote Haare. Ich habe nur Hauptschule gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, dass es eine Zeit gab in meinem Leben, wo das für mich ein Riesenproblem war? Und dann zu wissen, da ist einer, der lässt sich trotzdem mit mir ein. In all meinem Versagen. Ich kann jetzt angeben, ich habe inzwischen sogar einen Doktortitel. Aber wisst ihr, warum das möglich war? Weil ich am Brunnen war und Wasser wollte und Jesus sich die Zeit genommen hat, mit mir zu reden. Mit mir. Der ich es nicht verdient habe, der ich nicht zu den Stars dieser Welt gehöre. Und ich war überrascht. Und ich bin heute manchmal noch überrascht, wenn ich merke, dass der große Gott sich mit mir abgibt. Das ist schon viel wert, oder? Merkst du das selber noch? Oder meinst du, nee, Moment, ihr seid so toll, Gott muss sich ja mit euch abgeben, oder? Ich höre manchmal Predigten, da denke ich, Gott müsste uns lieben, so toll, wie wir sind. So ein Blödsinn. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott dich, weil du so toll bist, lieben müsste, hast du das Evangelium nicht verstanden. Denn das Evangelium passiert hier. Da ist eine Frau, die kommt aus dem falschen Ort und Jesus spricht sie trotzdem an. Übrigens, in der Mitarbeiterschaft ist es ähnlich. In der Mitarbeit ist ganz genau gleich. Es gibt einen Satz, den liebe ich, nämlich dieser Satz. Könnt ihr euch den merken? Der wird nachher abgefragt, jetzt gleich, nicht erst am Sonntag. Nein. Aber was muss das für ein Gott sein, der es sich leisten kann, mit einem Menschen wie mir sein Reich zu bauen? Was muss das für ein Gott sein, der es sich leisten kann, mit einem Menschen, wie du es bist, sein Reich zu bauen? Oder? Und er macht es trotzdem. Und wenn alle anderen es nicht kapieren, wenn alle anderen überrascht sind, für Jesus ist es ganz normal. Er liebt dich, er unterstreicht deine Identität, egal wo du herkommst, wie du bist, was du denkst und sagst, mit dir schreibe ich Geschichte. Deswegen seid ihr die Helden, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also eine Geschichte, die jetzt schon am Anfang bei zwei Dingen einfach zeigt, hey, dieser Herr des Lebens, dieser Herr der Herren, dieser König aller Könige, dieser Schöpfer dieser Welt, dieser unglaubliche Gott, er nimmt sich Zeit für dich, du kleines Würstchen. Es gefällt mir immer, weil an der Stelle darf ich euch sagen, was ihr seid. Und dann trotzdem den Blick des liebenden Gottes über eurem Leben aussprechen. Er sieht dich. In deiner Schwäche, in deiner Müdigkeit, in deinem Minderwertigkeitskomplex, in all dem, was es dir selber schwer macht, in den Spiegel zu schauen, das sieht er, kennt er und er lässt sich trotzdem ein mit dir. Wow, oder? Ist ein bisschen prickelnd oder nicht? Ich merke schon immer, hab nicht gehört, ich bin toll. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt, das Evangelium. Für mich ist Evangelium, dass er mich anschaut. Dass ich eine Rolle spiele für ihn, das ist für mich Evangelium. Sorry, ich tue es so weit weg, gell? Geht's? Das ist Evangelium. Jetzt erzähle ich noch die Geschichte zu Ende und dann ist fertig für heute, okay? Jungschermäßig. Wo sind wir? Vers. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und jetzt wird es ja erklärt, die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Ganz, ganz schnell, ganz einfache Lektion. Hier steht drin, dass du ihn bitten musst, damit aus deinem Herz etwas Prickelndes wird. Das steht hier drin. Wenn du wüsstest, wer es ist, dann hättest du ihn gebeten. Also da steht nicht, wenn du weißt, wer es ist, dann kommt es automatisch. Wann hast du das letzte Mal Jesus gebeten, dass er dein Herz wieder bewegt zu etwas Prickelndes, Sprudelndes, Lebendiges, Dynamisches? Wann hast du das letzte Mal gemacht? Wann bist du morgens aufgestanden, hast nicht gesagt, oh nein, ich muss wieder stille Zeit machen, sondern Herr, bitte erfülle mein Herz. Mach diese Liebe in meinem Leben zu einer Quelle lebendigen Wassers, die so stark ist, dass sogar für andere noch was übrig bleibt. Und das wird bei dieser Frau nachher so. Er möchte geben. Bitte ihn drum und er wird dich füllen. Dann geht's weiter. Ich mache ganz schnell. Ja? Dann geht's weiter und sagt 11. Herr, wandte die Frau ein. Du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakobs Nächste? Wenn Jesus für dich nicht mehr ist, dann ist er nichts. Für mich ist Jesus Christus viel mehr. Ich traue Jesus viel mehr zu wie jeder anderen Person. Wisst ihr, wir haben auch Leute, die mehr auf Menschen schauen, auch in den Gemeinden, wie auf Jesus. Wir haben Gläubige, die manchmal mehr den Pastor anschauen wie Jesus. Aber hier steht, bist du mehr und Jesus ist mehr. Wenn er, so wie heute liberale Theologen sagen, so ein ganz normaler Mensch war, so wie du und ich, dann Feierabend. Lass uns Licht ausmachen, Nachtkaffee noch machen, das machen wir noch und dann ist auch aber rum. Aber ist Jesus mehr? Und diese Frau stellt genau die richtige Frage, sagt, bist du mehr? Wisst ihr, ich habe erlebt, wie ein Jesus einen einsamen Indianer auf den Bergen Ecuadors, der Angst hat vor dem Regenbogen, weil am Ende des Regenbogens ein Monster sitzt, der Menschen frisst. Und ihr lacht jetzt, ihr sagt Kinderkram. Aber Indianer haben das geglaubt und sind durch die Berge gelaufen und hatten Angst, wenn es anfängt zu regnen. Wegen dem Regenbogen, der eigentlich das Zeichen der Liebe Gottes. Und dieser Jesus hat diesen, der eine Botschaft gehört hat in der Sprache, die er gar nicht richtig verstanden hat, trotzdem gezeigt, dass er ihn liebt und wurde so viel mehr für ihn, dass dieser aber Indianer Paulino, wenn er hier wäre, würdet ihr alle lachen und schmunzeln und dann würde er noch mehr lachen und ihr noch mehr, denn er hat nur noch zwei Zähne. Und da wurde dieser Jesus so viel mehr für diesen Paulino, dass er heute auf den gleichen Wegen dieser Berge dort in Ecuador läuft und jedes Mal, wenn ein Regenbogen kommt, er anfängt, das Lied von seinem Freund Jesus Christus zu singen. Cool, oder? Er ist mehr. Und ich mache es jetzt ganz schnell. Und dann kommt ja die Vergangenheitsbewältigung, kennt ihr das? Ich meine, die Psychologen sagen, Vergangenheitsbewältigung macht Jesus ganz einfach. Er sagt zu dieser Frau, hol deinen Mann. Und was sagt sie? Hab keinen. Jesus sagt, stimmt, du hast ein paar gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein. Aber es ist schon hochinteressant auch, dass Jesus da nicht mit dem Prügel rauszieht und sagt, und deswegen gibt es jetzt erstmal Prügel. Oder? Er tut ganz einfach eine Sache machen. Er lässt sie bekennen, was an Schuld in ihrer Vergangenheit liegt. Denn das Bekenntnis der Schuld macht uns frei. Wie schön zu hören, kennt ihr diesen Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9? Wisst ihr, was da steht? 1. Johannes 1, Vers 9? Wow, was für ein Vers, oder? Nochmal gut genießen. Genießt ihr sowas? Ich habe zwei Kinder, als die klein waren in Ecuador. Die Geschichte muss ich jetzt trotzdem noch erzählen. Als die klein waren in Ecuador, kam ihm ein Päckchen aus Deutschland. Und da war Milka-Schokolade drin. Wow. Und dann gab es aber immer nur eine Tafel. Und dann haben wir halt immer wirklich immer nur ein bisschen rausgegeben, damit es reicht, bis das nächste Päckchen kommt. Also hat mein Sohn ein Stück bekommen, Schokolade, und meine Tochter. Und mein Sohn hat es genommen, hat es gekaut, geschluckt und gesagt, nochmal eins, nochmal eins. Und meine Tochter stand daneben, hat dran geschlotzt. Sagt ihr hier auch schlotzen? Hat dran geschlotzt und hat dann so rübergeguckt und hat immer zu meinem Sohn gesagt, genießen, genießen. Wenn man Bibel liest, muss man genießen. Da heißt es in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, heißt es, so wie wir unsere Sünden, unsere Schuld bekennen. Wenn wir den Mut haben, zu sagen, dass in unserer Vergangenheit etwas ist, das unser Leben beschwert, da gehört Mut dazu. Aber trotzdem ist es gut, an der richtigen Stelle zu tun. So wie wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und er ist gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Und Moment, ist nicht fertig. Nicht nur die Schuld vergibt, sondern dass er reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist Evangelium pur. Wisst ihr, wo es gibt Dinge, die diese prickelnde Liebe in unserem Leben wegschieben, ausmachen. Und Schuld gehört dazu. Und Schuld gehört dazu. Ich weiß es aus meinem Leben. Ich könnte euch erzählen hier von Zeiten, wo ich Dinge zurückgehalten habe, Schuld in meinem Leben war und ich nicht den Mut hatte, nicht den Mumm hatte zu bekennen. Und das hat mich so bedrückt, dass ich nicht leidenschaftlich Feuer und Flamme für Jesus sein konnte. Wenn ich mich immer danach geärgert habe und gesagt, wäre ich doch früher zu Jesus hin. Hätte ich doch früher diese Schuld zu ihm gebracht. Warum? Weil er treu ist und gerecht ist, dass er gern vergibt. und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich habe jedes Mal erfahren, dass wenn die Last weg war, die Lust groß war. Wo es vorher in meinem Leben dunkel wurde durch die Schuld, hat er durch seine Vergebung etwas reingebracht, was mich feiern ließ. Feiern ließ. Prickelnd, oder? Diese Geschichte, ich lasse es bei dem Punkt, da gibt es noch drei mehr Punkte, die das zeigen, aber diese Geschichte zeigt uns eins, und ich fasse jetzt zusammen. Das erste noch einmal, die erste Liebe ist die Liebe Gottes für dich. Und zurück zur ersten Liebe heißt, wieder dorthin zurückzugehen. Und diese Geschichte zeigt aber auch, dass diese Welt nicht genug ist. Römer 12, wisst ihr das noch? Diese Welt ist nicht genug. Nicht, dass wir weniger, sondern mehr, weil er mehr geben kann. Und diese Geschichte zeigt aber auch, dass er dich anschaut, dass er Interesse hat an dir, dass er sich mit dir abgibt, dass er dein Leben füllen will und dass er aufräumt mit dem, was war. Vielleicht ist das Geheimnis meiner Leidenschaft. Dass ich diese Lektion von dieser Geschichte versuche, ja nahezu täglich zu leben, damit es nicht ausgeht in mir. Versteht ihr? Und manchmal geht es mir dann morgens auch so, ich muss wieder zu den komischen Studis. Und die haben anfangs immer große Lust und dann wird es immer mehr Last. Und dann muss ich wieder hin zu meinem Herrn und diese Dinge klären und mein Herz in ihm festmachen. Und dann kann ich wieder reingehen ins Klassenzimmer und sagen, hey, ich habe hier was für euch. Ich habe hier was für euch. Und dann komme ich am Sonntagabend hier vom Pluspunkt Festival, bin dann müde und geschafft und komme nach Hause. Und dann wartet dort meine Frau auf mich, gell? Und unser Sohn, der noch zu Hause ist. Und die wollen dann auch irgendwas von mir. Und ich sage, nee, ich habe doch alles gegeben. Nein, ich muss vorher mit meinem Herrn reden, damit er mein Herz erfüllt, damit ich was zu geben habe, damit es prickelnd ist in meinem Leben. Ich wünsche mir, ich wünsche dir, dass das Prickelnde der Liebe Gottes an diesen drei Tagen in deinem Herzen spürbar wird. Das wäre was, oder? Er will es machen. Und er kann es auch machen, er wird es auch machen. Lass uns gemeinsam auch in diesen Tagen ihn drum bitten. Suchen bei ihm. Und er wird es schenken. Amen. Darf ich trotzdem noch beten? Ist das okay? Ich würde gerne noch für euch beten. Habt kurz eure Augen geschlossen und redet mit ihm, bevor ich bete. Und sagt ihm vielleicht das, was euch klar geworden ist in der Stille. Menschen, die du erwählt hast, die du angesprochen hast, die mit dir leben und auch für dich leben wollen. Ich möchte dich demütig bitten, dass du es uns schenkst an diesem Wochenende, dass wir dich erleben und erfahren, als der, der stärkt, als der, der aufrichtet, aber auch als der, der orientiert und ausrichtet. Ich bitte dich für die, die müde geworden sind in ihrer Mitarbeit. Herr, gib ihnen Kraft, erquicke sie. Ich bitte dich für die hier sind, die aufgeben wollen. Herr, zeig ihnen deine starke Hand. Ich bitte dich für die, die umstrickt sind von der Schuld ihres Lebens und nicht weitersehen, Herr. Hör auf ihren Herzensschrei und vergib, gib Gnade. Danke, dass du da bist und danke, dass du weitaus mehr bist und kannst, wie jeder andere. Du bist der ganz andere. Hab von Herzen Dank dafür. In deinem Namen. Amen.